Das Credo des Gottesvolkes vom seligen Paul dem VI. Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech. Im Jahre 1968 erschien ein Motu Proprio des Papstes Paul VI., ein umfangreicher Text, dieses sogenannte Credo des Gottesvolkes, ein sehr intensiver Text, der etwas in Vergessenheit geraten ist und an den wollen wir heute hier in dieser Sendung erinnern. Vorstellen wird uns diesen Text Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech.
Liebe Hörerinnen und Hörer, anlässlich des 1900. Jahrestags des Martyriums der Apostel Petrus und Paulus hatte Papst Paul VI. Ein Jahr des Glaubens eröffnet, das am 30. Juni 1968 zu Ende ging. Zur Abschlussfeier auf dem Petersplatz schenkte der Papst der Kirche ein feierliches Glaubensbekenntnis, das Credo des Volkes Gottes, das er als Motu Proprio veröffentlichte und das dadurch einen verbindlichen Charakter bekam. Verfasst wurde das Credo von dem französischen Philosophen Jacques Maritain, mit dem der damalige Papst seit langem befreundet war. Maritain hatte dem schweizerischen Theologen und Kardinal Charles Jaunet vorgeschlagen, der oberste Pontifex solle ein vollständiges und detailliertes Glaubensbekenntnis schreiben, in dem alles das erklärt wird, was im Symbolon von Nicäa tatsächlich enthalten sei. Was den Philosophen, den Kardinal und den Papst miteinander verband, war die Sorge um die Zukunft der Kirche. Sie sahen die Lage des Glaubens kritisch und den Zustand der Kirche tragisch. Dazu muss man wissen, dass viele liberale Theologen das Konzil zum Anlass nahmen, ihre überspannten Erwartungen, die das Konzil so nicht erfüllt hatte, zu verwirklichen. Sie begannen es auf eine Weise zu interpretieren, die Geist und Inhalt der Dekrete verzerrte. Ein Ergebnis war der holländische Katechismus, dem eine Kardinalskommission, der auch Jaunet angehörte, bescheinigt hatte, im Inneren der Kirche die eine Orthodoxie durch eine andere auszutauschen, an die Stelle der traditionellen Orthodoxie eine moderne Orthodoxie zu setzen. Das Credo Populi Dei sollte eine Antwort darauf sein und den verunsicherten Katholiken Orientierung geben. Eigentlich hatte der Philosoph nur einen Leitfaden schreiben wollen, der dem Kardinal bei der endgültigen Abfassung des Glaubensbekenntnisses hilfreich sein könnte. Jaunet aber war der Meinung, dass bereits der Entwurf Maritains alle Antworten auf die Zweifel enthielt, die der holländische Katechismus formuliert hatte und die von anderen Theologen des Dissenses hinsichtlich der Dogmen der Kirche geäußert wurden, so meint Guido Horst in der Deutschen Tagespost, der die entsprechenden Tage, Bucheinträge und Briefwechsel untersucht hat. Die Differenzen betrafen unter anderem die Erschaffung der Engel und der menschlichen Seele durch Gott, die Erbsündenlehre, den Opfercharakter der Heiligen Messe, die Gegenwart Christi in der Eucharistie, die Unfehlbarkeit der Kirche und die marianischen Dogmen. Paul VI. Übernahm den Text beinahe unverändert. Niemand ahnte damals, dass die Jahreszahl 68 einer ganzen Generation ihren Namen geben würde, einer Generation, die sich vornahm, mit der Lebenswelt ihrer Eltern zu brechen, so der Journalist. Aber auch die katholische Kirche sollte ihr Epochenjahr 1968 erleben. Wenige Wochen nach Abschluss des Jahres des Glaubens veröffentlichte der Vatikan die Enzyklika Humanae Vitae, die ein Erdbeben in der Kirche des Westens auslöste. Das Credo des Volkes Gottes trat darüber so in den Hintergrund, dass mit dem Begriff kaum jemand etwas anfangen kann. Das ist wirklich zu bedauern. Denn es handelt sich dabei nicht etwa um ein spirituell abgehobenes Erzeugnis theologischer Höhenflüge. Vielmehr wurden die Inhalte des Credos in Bezug auf ihre Bedeutung für den Menschen hin formuliert. Das ist schon daran zu erkennen, dass in seinen 42 Artikeln 14 Mal von der Gnade Gottes die Rede ist und es wird auch erklärt, was damit gemeint ist, nämlich, dass wir Menschen zur Teilhabe am göttlichen Leben berufen sind. Während das Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel nur bei der Menschwerdung sagt, dass sie zu unserem Heil geschah. Qui propter nos homines et propter nostram salutem discendit de celis, heißt es dort. Und erst gegen Ende mit knappen Worten von der Vergebung der Sünden, der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben spricht, so treten im Credo des Volkes Gottes die trinitätstheologischen Aspekte vor den anthropologischen Bezügen zurück. Eigentlich geht es nur im ersten Drittel um die Dreifaltigkeit. Dann aber um Maria als den ganz erlösten Menschen und ihre Rolle im Erlösungsgeschehen und um die gefallene Natur des Menschen und ihre Erlösung von Erbschuld und Sünde. Die ganze zweite Hälfte des Credos behandelt vor allem das Wesen und die Sendung der Kirche und geht dabei auf die Bedeutung der Sakramente im Allgemeinen und des Messopfers im Besonderen ein. Man kann also sagen, während das Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel die Heilsrelevanz für den Menschen eher stillschweigend voraussetzt, hebt das Credo des Volkes Gottes ausdrücklich darauf ab. Im Folgenden möchte ich vor allem auf jene Glaubensinhalte zu sprechen kommen, die im großen Glaubensbekenntnis ausgesprochenen besonders stark darlegen und entfalten. Schon im vierten Artikel klingt dieser anthropologische Bezug an, wenn es heißt, durch die Gnade seien wir berufen, am ewigen Leben des dreifaltigen Gottes teilzuhaben, hier auf Erden im Dunkel des Glaubens, wie es heißt, und nach dem Tod im ewigen Lichte. Schließlich ist Gott ja nicht nur der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, wobei ausdrücklich die reinen Geister, die man auch Engel nennt, erwähnt werden, sondern auch Schöpfer der unsterblichen Geistseele eines jeden Menschen. Wenn man so will, dreifach ist sein Schöpfertum. Er schuf den Himmel und die Engel, die Welt und die Erde und er schuf den Menschen und seine Seele. Und diese Seele kann Gott erkennen, selbst wenn sie nicht von der Offenbarung erleuchtet ist. Dankbar erwähnt das Credo, ohne die Juden und die Muslime ausdrücklich zu nennen, dass sehr viele gläubige Menschen mit uns vor der Welt die Einzigkeit Gottes bezeugen können, auch wenn sie das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit nicht kennen. Die Wirklichkeit Gottes wird mit zwei Begriffen bezeichnet: Sein und Liebe. Er ist der Seiende, wie er sich dem Moses offenbart hat, als der, der für uns da ist. Und er ist der Liebende, was vor allem die Johannestradition betont. Diese Offenbarung kommt in Jesus Christus zu ihrem Höhepunkt. Und es ist sehr schön, dass das Credo des Volkes Gottes den weißen Fleck des apostolischen wie auch des großen Glaubensbekenntnisses ausfüllt, wo das Leben Jesu zwischen geboren von der Jungfrau Maria und gelitten unter Pontius Pilatus einfach übergangen wird. Hier heißt es, Zitat, er verkündete das Reich Gottes und richtete es wieder auf. Er hat uns ein neues Gebot gegeben, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Er lehrte uns den Weg der Seligkeiten des Evangeliums. Armut im Geiste, Milde, Geduld im Leiden, Durst nach der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit des Herzens, Wille zum Frieden, Verfolgung erdulden um der Gerechtigkeit willen. Bei der Auferstehung Jesu werden seine beiden Naturen hervorgehoben. Einerseits ist er aus eigener Kraft wieder auferstanden. Das heißt, in ihm ist Gottes Kraft lebendig. Zum anderen ist er der Erstgeborene der Toten. Denn durch seine Auferstehung berief er uns zur Teilnahme am göttlichen Leben, welches das Leben der Gnade ist. Und schließlich bestätigt das Credo, dass Jesus als Herr der Geschichte wiederkommen wird aufs Neue. Und zwar dieses Mal in Herrlichkeit, um die Lebenden und die Toten zu richten, einem jeden nach seinen Verdiensten. Was heißt das nun? Das Credo spricht es deutlich aus. Jene, die der Liebe und dem Erbarmen Gottes entsprochen haben, werden eingehen zum ewigen Leben. Jene aber, die bis zum Ende ihres Lebens die Liebe und das Erbarmen Gottes ablehnten, werden dem Feuer überantwortet, das niemals erlischt. Das Leben des Gläubigen kennt kein anderes Verdienst, als der Liebe und dem Erbarmen Gottes sein Herz zu öffnen und darauf zu antworten. Auch bei der Behandlung der dritten Person der Dreieinigkeit wird sofort der Bezug zum Menschen hergestellt. Der Heilige Geist steht nicht nur in einer besonderen Beziehung zu den Propheten und den Aposteln des Alten und Neuen Bundes. Er erleuchtet, belebt, beschützt und führt vielmehr die ganze Kirche, heißt es. Er läutert ihre Glieder, wenn sie der Gnade nicht widerstehen. Sein gnadenvolles Wirken, das bis in das Innerste der Seele eindringt, macht den Menschen fähig zu antworten auf den Anruf Christi: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Berufung des Menschen und das Wirken des Heiligen Geistes ist demnach nichts weniger als die Heiligkeit. Dies werden wir gleich exemplarisch an der Mutter Gottes sehen.
Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, mystère de la foi.
Nachdem wir nun die Dreieinigkeit behandelt haben, kommt dieses Credo des Volkes Gottes auf die Erlösung und die Heiligung des Menschen zu sprechen und geht dabei zunächst auf Maria ein. Der Mensch ist berufen, sich vom Heiligen Geist heiligen zu lassen. Von daher ist nun auch an zentraler Stelle die Würdigung Mariens zu verstehen, der das Credo des Volkes Gottes drei Artikel widmet. Erstens wird gesagt, dass Maria in Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf eine besonderes erhabene Weise erlöst und von jeglichem Makel der Erbsünde bewahrt worden ist. Dass sie an Gnade alle anderen Geschöpfe überragt, heißt aber nicht, dass Maria ein übernatürliches oder gar übermenschliches Wesen wäre. Im Gegenteil, sie verkörpert vielmehr den idealen Menschen, wie Gott ihn sich eigentlich vorgestellt hat. Das gilt besonders für die zweite Aussage, dass sie nämlich, Zitat, am Ende ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen und ihrem auferstandenen Sohne in der Verklärung angeglichen wurde. Denn dies, so heißt es, geschah in Vorausnahme des künftigen Loses aller Gerechten. Maria ist sozusagen nach ihrem Sohn die zweite der Auferstandenen. Und alle Gläubigen dürfen darauf hoffen, genauso erlöst und verklärt zu werden. Das dritte marianische Geheimnis betrifft nun ihr Muttersein. Wir glauben, heißt es da, dass die Mutter der Kirche im Himmel ihre Mutterschaft an den Gliedern Christi fortsetzt, indem sie mitwirkt bei der Erweckung und Entfaltung des göttlichen Lebens in den Seelen der Erlösten. Schon die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium, hat eine gesunde Marienverehrung gegen übertriebene Praktiken abgegrenzt. Was wir von Maria glauben, wirft immer ein Licht auf das Geheimnis der Menschwerdung. Der Menschwerdung des Gottessohnes und Erlösers, aber auch auf unsere Menschwerdung. Durch das erlösende Heilshandeln Gottes sollen wir immer mehr zu Menschen, zu erlösten Menschen werden. Mit den Worten des heiligen Augustinus: Gott wurde Mensch, damit der Mensch vergöttlicht werde, damit er sich heiligen lasse. Vor dem Konzil wurde oft einseitig die Verstrickung des Menschen in Sünde und Schuld so betont, dass Maria und die Heiligen auf einen so unerreichbar hohen Sockel entrückt schienen, der für den normalen Gläubigen kaum zu erklimmen war. Während die Verkündigung früher allzu oft und allzu stark die Gefahr, das ewige Leben zu verlieren, beschworen hat, droht sie heute bisweilen die grundsätzliche Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und den Ernst unseres irdischen Daseins aus dem Auge zu verlieren. Um den Menschen die Angst vor dem Gericht Gottes zu nehmen, gehen manche Seelsorger sogar so weit, die Sünde zu psychologisieren, persönliche Schuld zu bagatellisieren und die Existenz der Hölle oder dämonischer Mächte ganz zu leugnen. Aber sie widersprechen damit nicht nur der kirchlichen Überlieferung, sondern auch dem biblischen Zeugnis und dem Konzil. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Natürlich sollen wir vor Gott keine Angst haben. Seine Liebe befreit uns von falschen Schuldgefühlen und schenkt uns einen neuen Anfang. Aber gerade diese Liebe fordert uns doch heraus, ihr zu entsprechen. Die Besorgnis, hinter der Liebe Gottes zurückzubleiben, Gott und den Menschen nicht genügend zu lieben, hat nichts mit Angst und Schuldgefühlen zu tun, sondern mit Gottesfurcht. Wenn aber die Welt nicht mehr als ein dramatischer Ort der Bewährung begriffen wird, wenn das Leben nicht als ein Ringen um Wahrheit und Wachstum in der Liebe verstanden wird, dann gerät auch die Notwendigkeit der Erlösung aus dem Blick. Dann ist auch die Erlösungstat Christi letzten Endes nicht zu verstehen. Es kommt mir manchmal so vor, als würden viele Christen Jesu Opfer am Kreuz als eine Privatsache zwischen ihm und seinem Vater ansehen. Man nimmt zwar dankbar zur Kenntnis, dass er uns dadurch das ewige Leben erworben hat, doch viele halten es ohnehin für eine Selbstverständlichkeit, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, ob im Himmel oder im Körper eines anderen Wesens, sei ja eigentlich gleichgültig, zumal der liebe Gott in seiner Güte und Barmherzigkeit ohnehin keinen Menschen verloren gehen lasse. Aber wozu dann die Heilsmittel der Kirche, frage ich? Wozu die Sakramente, die Buße, das Gebet, wenn wir doch eh alle im Prinzip ganz okay sind? Mir scheint, dass darin die eigentliche Krise der Kirche und des Christentums besteht, dass für viele Getaufte der Begriff Sünde ein Fremdwort geworden ist, solange man sich im Rahmen einer bürgerlichen Anständigkeit bewegt. Die Frage des reichen Jünglings, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen, des reichen Jünglings, der doch die 10 Gebote gehalten hat, sie treibt heute kaum einen um. So sicher sind sich viele ihrer eigenen Gerechtigkeit. Daher auch die leeren Kirchenbänke, Beichtstühle und Priesterseminare. Und so verwundert es auch nicht, dass viele in der Kirche nur noch einen Verein sehen, eine menschliche Institution, die man durch organisatorische Reformen aus der Krise manövrieren könne, indem man sie einfach modernisiere und der Welt von heute angleiche. Aber nicht die Struktur steckt in der Krise, sondern der Glaube selbst. Wofür die Märtyrer in all den Jahrhunderten eigentlich ihr Leben gelassen haben, ist doch den Durchschnittschristen von heute kaum zu vermitteln. Waren sie vielleicht Fanatiker oder Fundamentalisten oder einfach unaufgeklärte Schwärmer? Doch gerade sie nennt Jesus die Seligen, die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und dafür sogar Verfolgung in Kauf nehmen, die leiden an der Welt, wie sie ist, die dabei aber arm sind vor Gott und vor ihrer eigenen Schwäche nicht die Augen verschließen und wissen, dass sie ganz angewiesen sind auf seine Gnade. Paul VI. Wusste um die Brisanz dieser Fragen, als er eine unpopuläre Glaubenswahrheit in Erinnerung rief. Zitat: Wir glauben, dass in Adam alle gesündigt haben, was besagen will, dass die Erbschuld, die Adam beging, die menschliche Natur, die allen Menschen gemeinsam ist, in einen Zustand fallen ließ, in dem sie die Folgen dieser Schuld zu tragen haben. Nämlich den Verlust der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit unserer Stammeltern, die weder das Böse noch den Tod kannten. Insofern sei der Mensch in Sünde geboren. Er habe eine gefallene Natur, beraubt der Gnade, die sie begleitete, verwundet in ihren eigenen natürlichen Kräften und dem Reich des Todes unterworfen, der auf alle Menschen übergegangen ist. Da kein anderer als Gottes Sohn den Menschen davon erlösen kann, solle die Taufe auch schon Kindern im frühen Alter gespendet werden, heißt es im Credo, obwohl sie sich noch keiner persönlichen Sündenschuld bewusst sind, damit sie nicht der übernatürlichen Gnade verlustig gehen und wiedergeboren werden aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum göttlichen Leben in Jesus Christus.
Im Katechismus bei Radio Horeb geht es heute um einen Text vom Paul VI., nämlich um das Credo des Gottesvolkes.
Ja, wir haben gerade die Erbsünde und die Erlösung behandelt und kommen nun zum Wesen der Kirche. Im ganzen zweiten Teil dieses Credos des Volkes Gottes geht es ja um die Kirche. Es ist paradox, dass man in einer Zeit, in der Sünde und Schuld zunehmend psychologisiert und bagatellisiert werden, mit der Kirche und ihren Mitgliedern umso harscher ins Gericht geht. Nicht nur Ungläubige, auch manche Christen beteiligen sich am Anprangern und Verurteilen von Fehlern oder was man dafür hält, seien es aktuelle Skandale oder vergangene Missstände. Doch es ist eine psychologische Erkenntnis, dass der Balken im eigenen Auge, das heißt die Blindheit für die eigenen Vergehen, den Blick für die Fehler der anderen schärft. Vielen Menschen dienen die wirklichen oder vermeintlichen Missstände in Geschichte und Gegenwart der Kirche als Grund, sich von ihr zu distanzieren. Demgegenüber hält das Credo des Volkes Gottes an der grundsätzlichen Heiligkeit der Kirche fest. Auch wenn sich in ihrer Mitte Sünder befinden, heißt es. Denn sie lebe kein anderes Leben als das der Gnade. Wo die Glieder der Kirche an diesem Leben teilhaben, werden sie geheiligt. Wo sie aber dieses Leben preisgeben, verfallen sie der Sünde und Unordnung. Das aber behindert dann die Strahlkraft der Heiligkeit der Kirche. Darunter leidet sie und tut Buße. Das Wesen der Kirche wird verkannt, wenn man sie für eine rein zeitliche Institution hält. Doch auch jene täuschen sich, die in ihr eine rein geistige Gemeinschaft sehen, die keiner Struktur bedürfe. Vielmehr hat die Gestalt der Kirche eine Außen- und eine Innenseite. Das Credo bekennt, sie wurde von Jesus Christus auf dem Felsen gegründet, der Petrus ist, und zwar als sichtbare Gemeinschaft mit einem hierarchischen Aufbau. Sie ist aber zugleich eine geistige Gemeinschaft, die den mystischen Leib Christi bildet, der seine Kirche in der Zeit Gestalt annehmen lässt durch die Sakramente. Mit solchen himmlischen Gütern beschenkt sei die Kirche der Same und keimhafte Anfang des Reiches Gottes, durch das sich Werk und Leiden der Erlösung in der Geschichte fortsetzten und das eine Vollendung finden wird nach dem Ende der Zeiten. Damit ist gesagt, das Reich Gottes beginnt also im Hier und Jetzt und hat eine historische, soziale Dimension. Als Tochter Abrahams knüpfe die Kirche nahtlos an das Erbe Israels an, das sie bewahrt. Auf die Apostel gegründet, gibt sie deren immer da lebendiges Wort und deren Hirtengewalt durch die Jahrhunderte weiter. Es sei ihre Aufgabe, jenes Wort zu bewahren, zu lehren, auszulegen und in der Welt zu verkündigen. Das Credo des Volkes Gottes unterstreicht, dass das Wort Gottes nicht nur in geschriebener Form überliefert sei und verlangt das Bekenntnis zu allem, was die Kirche als von Gott geoffenbarte Wahrheit zu glauben vorliegt, sei es durch eine feierliche Glaubensentscheidung durch die Gesamtheit der Bischöfe, sei es durch das päpstliche Lehramt ex cathedra. Für beide Fälle beanspruche sie Unfehlbarkeit. Aber ist das nicht eine Anmaßung? Steht die Kirche denn über der Offenbarung? Sollte sich die Kirche nicht am Evangelium orientieren? Natürlich sollte sie das. Die Kirche kann auch nicht einfach über die Offenbarung verfügen. Und doch ist die Kirche nach katholischem Selbstverständnis eine direkte Stiftung Jesu und seines Heiligen Geistes. Auf ihr basiert die heilige Überlieferung der Apostel, auf die schließlich auch die heiligen Schriften des Neuen Bundes zurückgehen. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt also nicht nur in der Bibel, sondern auch in der kirchlichen Überlieferung und in den Nachfolgern der Apostel. Wenn das Vertrauen auf das unmittelbare und lebendige Wirken des Geistes in der Kirche schwindet, geht ihre Einheit in die Brüche. Und auch die Heilige Schrift kann sie nicht mehr garantieren. Die Geschichte der Reformation gibt dafür ein trauriges Beispiel. Deshalb kann das Credo des Volkes Gottes formulieren, dass die von Christus gegründete Kirche, für die er gebetet hat, unfehlbar eine ist. Im Glauben, im Kult und in ihrer hierarchischen Gemeinschaft. Und das bei aller liturgischen, theologischen und spirituellen Vielfalt. Aber wie verhalten sich nun die anderen Glaubensgemeinschaften zur Kirche und umgekehrt? Mit dem Konzil erkennt das Credo an, dass es, Zitat, zahlreiche Elemente der Wahrheit und Heiligung auch außerhalb der Gemeinschaft der Kirche gibt, welche ihr zugehören und eigentlich auf die katholische Einheit hindrängen. Und wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes, der in den Herzen der Jünger Christi die Liebe zu dieser Einheit entflammt. Ja, auch die Einheit gehört zu den Gaben des Heiligen Geistes, was oft vergessen wird. Eine versöhnte Verschiedenheit, wie sie in ökumenischen Kreisen oft gefordert wird, kann es demnach nur geben, wenn sich alle Glieder wieder ganz in den Dienst des einen Leibes stellen, der unter der Trennung leidet. Von daher ist auch klar, warum sich schon das Konzil scheut, andere christliche Gemeinschaften einfach als Kirchen zu bezeichnen. Es kann ja nur eine Kirche geben, denn Christus, der alleinige Mittler und Weg zum Heil, ist für uns gegenwärtig in seinem Leib, der die Kirche ist, so das Credo. Auch wenn dieser Kirche viele auf geistige Weise zugehören, die nicht gerade Mitglied der römisch-katholischen Kirche sind. In diesem Sinn äußert das Credo schließlich die Hoffnung, dass auch die Gläubigen, die noch nicht voll und ganz der Gemeinschaft der einen Kirche angehören, sich eines Tages in der einen Herde mit dem einen Hirten zusammenfinden werden. Denn die Kirche sei heilsnotwendig. Daran hält auch das Zweite Vatikanische Konzil fest. Und zugleich gilt, dass der göttliche Heilsplan alle Menschen umfasst. Das Credo zitiert hier Lumen Gentium. Zitat: Diejenigen, die ohne ihre Schuld die Frohbotschaft Christi und seine Kirche nicht kennen, aber aufrichtig Gott suchen und sich mit Hilfe der Gnade um die Erfüllung seines Willens bemühen, den sie aus den Forderungen ihres Gewissens klar erkannt haben, ihre Zahl ist freilich Gott allein bekannt, können das Heil erlangen. Nachdem nun das Wesen der Kirche als die eine heilige, katholische und apostolische erklärt wurde, geht das Credo des Volkes Gottes auf ihre Sendung ein. Die Sendung der Kirche. Viele haben sich gefragt, was der Heilige Vater bei seinem Deutschlandbesuch gemeint hat, als er forderte, die Kirche solle entweltlicht werden. Es geht ihm darum, dass sich die Kirche nicht hemmen lässt vom Zeitgeist und von den Erfordernissen der Gesellschaft, sondern ihre eigene missionarische Kraft wieder zu entdecken und zu entfalten, um in die Welt hineinzuwirken. Das Credo bekennt, Zitat, dass Gottes Reich hier auf Erden in der Kirche seinen Anfang nimmt, die nicht von dieser Welt ist, deren Antlitz ja vergeht, und dass das Wachstum der Kirche nicht mit dem Fortschritt der Zivilisation, der Wissenschaft und der Technik des Menschen gleichgesetzt werden darf. Dass vielmehr die Kirche nur aus dem einen Grunde besteht, um immer tiefer den unergründlichen Reichtum Christi zu erkennen, immer besser der Liebe Gottes zu antworten und den Menschen immer freigebiger die Güter der Gnade und Heiligkeit mitzuteilen. Zitat Ende. Die Verkündigung darf dabei nicht gegen das soziale Engagement der Kirche ausgespielt werden. Es gibt keine Mission ohne Caritas, wie auch umgekehrt die Diakonie immer auch im Dienst der Evangelisierung steht. Das Zeugnis des Glaubens und der Liebe ist unteilbar. Das Credo betont, dass es die Liebe sei, welche die Kirche bewegt, sich stets um das wahre zeitliche Wohl der Menschen zu sorgen. Unablässig erinnert sie ihre Kinder daran, dass ihnen hier auf Erden keine bleibende Wohnung beschieden ist. Sie drängt sie dazu, dass jeder von ihnen entsprechend seiner Berufung und seinen Möglichkeiten zum Wohle seiner Gemeinschaft beiträgt, dass er Gerechtigkeit, Frieden und Brüderlichkeit unter den Menschen fördert und seinen Brüdern, vor allem den Armen und Unglücklichen, hilft. Dies ist auch gemeint, wenn Jesus in der Bergpredigt mahnt, das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Wenn es darum geht, ein Zeugnis für die Liebe Christi zu geben, sind weder falsche Bescheidenheit noch Eigenlob am Platz. Zitat aus dem Credo des Volkes Gottes. Die stete Sorge der Kirche für die Not der Menschen, für ihre Freuden und Hoffnungen, für ihre Arbeiten und Mühen ist demnach nichts anderes als die große Sehnsucht, ihnen nahe zu sein, um sie zu erleuchten mit dem Licht Christi und sie alle in ihm, ihrem alleinigen Heiland, zu vereinen. Diese Sorge kann niemals bedeuten, dass sich die Kirche den Dingen dieser Welt gleichförmig macht. Zitat Ende. Viel mehr als mit der Welt ist die Kirche mit dem Himmel verbunden. Sie ist die unteilbare Gemeinschaft der Heiligen und deshalb aufs Engste mit den Seelen der Verstorbenen und Erlösten verbunden. Hier erneuert das Credo des Volkes Gottes die alte Lehre vom, wenn man so will, dreistöckigen Aufbau der Kirche als Gemeinschaft aller Christgläubigen. Derer, die hier auf Erden pilgern, derer, die nach Abschluss des Erdenlebens geläutert werden und derer, die die himmlische Seligkeit genießen. Die alte Dogmatik sprach von der Ecclesia Militans, der streitenden Kirche hier auf Erden, der Ecclesia Laborans, die leitet und geläutert wird im Fegefeuer, und der Ecclesia Triumphans, die triumphiert in der Herrlichkeit Gottes. So heißt es: Wir glauben, dass die Seelen aller, die in der Gnade Christi sterben, sei es, dass sie noch im Reinigungsort, im Fegefeuer geläutert werden müssen oder dass sie Jesus in dem Augenblick, da sie ihren Leib verlassen, in das Paradies aufnimmt, das Volk Gottes bilden nach dem Tod, der am Tag der Auferstehung, da die Seelen mit ihren Leibern wieder vereinigt werden, endgültig besiegt wird. Die Heiligen im Paradies seien verschieden, dem Grad und der Art nach Teilhaber jener göttlichen Herrschaft, die der verherrlichte Christus ausübt, zusammen mit den heiligen Engeln. Sie legen für uns Fürsprache ein und helfen uns in unserer Schwachheit durch ihre brüderliche Sorge. Ganz besonderen Wert legt das Credo des Volkes Gottes auf die heilige Messe, in der das Opfer von Calvaria dargebracht wird, auf unseren Altären sakramental vergegenwärtigt. In derselben Weise, heißt es dort, wie Brot und Wein vom Herrn beim letzten Abendmahl konsekriert und in seinen Leib und Blut verwandelt worden sind, die er für uns am Kreuz geopfert hat, werden diese Gaben, wenn sie vom Priester konsekriert werden, in den Leib und das Blut Christi verwandelt, der glorreich in den Himmel aufgefahren ist. Auch wenn die äußere Gestalt von Brot und Wein für unsere Sinne in derselben Weise wie vorher fortzubestehen scheinen, so verbergen sie doch die wahre, wirkliche und wesentliche Gegenwart Christi. Da aber Brot und Wein der Substanz nach zu bestehen aufgehört haben, und zwar objektiv und unabhängig von unserem Denken, spreche man von Transsubstantiation, also der Wesensverwandlung dieser Gaben. Zitat: Durch das Sakrament werde das Dasein des Verklärten vergegenwärtigt und seine Gegenwart bleibe auch nach der Feier des heiligen Opfers im allerheiligsten Sakrament fortbestehen, das im Tabernakel aufbewahrt wird, der die Herzmitte unserer Kirchen ist. Es sei uns eine heilige Pflicht, das fleischgewordene Wort in der heiligen Hostie anzubeten und zu verehren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie bei der Betrachtung dieser heiligen Geheimnisse und in der Anbetung des eucharistischen Herrn seine tröstende Nähe spüren und erleben dürfen. Ich wünsche Ihnen und der ganzen Kirche, dass wir uns immer mehr als den Leib Christi erfahren, der von seinem Blut genährt wird und von seinem Geist durchdrungen wird.
Das Credo des Gottesvolkes, dazu hörten wir heute Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech. Das Credo des Gottesvolkes, erschienen 1968 aus der Feder des seligen Papstes Pauls VI. Von dieser Sendung gibt es CD und Podcast. Schauen Sie dazu einfach auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.